Wir haben ja schon oft Bilder von schmelzenden Gletschern gesehen, überall auf der Welt. Aber wie beobachtet man die denn eigentlich genau?
Also, das ist in der Antarktis natürlich nicht ganz so leicht, weil die Antarktis logistisch relativ schwer zugänglich ist. Also, es ist natürlich kalt, man muss da mit Schiffen oder mit Flugzeugen hinfliegen. Und ein ganz entscheidendes Mittel, wie wir die Gletscher in der Antarktis beobachten, sind eben Satelliten. Und das nun schon seit ungefähr 40 Jahren. Also, vor 40 Jahren haben wir vor allem mit optischen Satelliten viel geguckt. Da ist immer das Problem, wenn es Wolken hat oder wenn es dunkel ist. Das ist in der Antarktis natürlich ganz besonders schlimm, weil da ist es die Hälfte vom Jahr dunkel, dann sieht man da nicht so viel. Und in der Zwischenzeit haben wir auch viele Radarsatelliten entwickelt und man erhält so eigentlich ganzjährlich Bilder der Antarktis.
Aber dann hat man ja immer nur Bilder, man weiß trotzdem noch nichts über die Beschaffenheit der Gletscher.
Die Beschaffenheit. Ja, das ist richtig. Also man hat eben dann Zeitreihen von Bildern. Also Sie können sich das ganz einfach vorstellen, wenn man dann zum Beispiel eine Gletscherspalte sieht und man guckt die ein Jahr später nochmal an, dann wird die sich relativ zu einem Ziel, was sich vielleicht nicht bewegt, zum Beispiel ein Fels, wird die sich bewegt haben und dann kann man da schon mal die Bewegung des Gletschers abschätzen.
Dass die Gletscher überall auf der Welt kleiner werden, das haben wir ja jetzt schon öfter gehört. Warum geht denn das eigentlich in der Antarktis jetzt gerade so schnell? Und vor allen Dingen ist das ein besonderes Problem. Ich habe gelesen, dass im schlimmsten Fall der Meeresspiegel um 27 Zentimeter steigt, wenn das so weitergeht.
Das ist richtig. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel bei den alpinen Gletschern hier bei uns in den Alpen oder auch bei den im Nordpol, zum Beispiel in Grönland, da spielt die Atmosphäre eine sehr große Rolle. Also es ist wärmer geworden und somit kommt es zu viel mehr Oberflächenschmelzen und deswegen ziehen sich die Gletscher also zurück. In der Antarktis ist das Problem etwas komplizierter, weil dort ist es immer noch sehr kalt. Was sich in der Antarktis allerdings verändert hat, ist, dass sich die Auslassgletscher deutlich verschnellert haben. Also das heißt, das Eis, was vom Innern hin zu den Küsten abtransportiert wird. Das wird jetzt wesentlich schneller abtransportiert, als das früher der Fall war. Und der Schneefall hat sich nicht sonderlich geändert. Der ist zwar etwas nach oben gegangen, aber der kann diesen Effekt des erhöhten Abtransports des Eises sozusagen nicht auffangen. Und deswegen verlieren wir also Eis auch in der Antarktis.
Und warum ist das jetzt dramatischer als zum Beispiel das Abschmelzen der Eiskappe am Nordpol?
Der Unterschied zur Antarktis ist eben, dass wir wesentlich mehr Eis in der Antarktis haben. Also, dass wenn wir jetzt die ganze Antarktis nehmen würden und ins Meer schmeißen, was natürlich keiner macht, aber dann hätten wir sozusagen einen instantanen Anstieg des Meeresspiegels um 60 Meter. Und das ist einfach eine Riesenzahl und die soll einfach ausdrücken, welches Potenzial in der Antarktis da ist. Also selbst wenn sich das Massenbudget der Antarktis nur leicht verschiebt, führt es eben zu ziemlich signifikanten Änderungen im Meeresspiegel und auch in den Ozeanströmungen. Und deswegen ist die Antarktis eben besonders wichtig, einfach weil da am meisten Eis gelagert ist.
Ist der Prozess des Abschmelzens überhaupt noch aufzuhalten oder umkehrbar?
Das ist eine gute Frage. Auch da muss man wieder in die Mechanismen schauen. Das Besondere in der Antarktis ist eben, dass das ein von Eis bedeckter Kontinent ist, der vollständig von einem Ozean umgeben ist. Und in der Antarktis wird das Abschmelzen momentan wahrscheinlich ausgelöst durch sich verändernde Ozeanströmungen, die mehr Hitze an den Eisschild herantragen. Ja, also das Schmelzen wird vom Ozean induziert und nicht von der Atmosphäre. Und es gibt Modelle, die besagen, da Großteile der Antarktis sich unter dem Meeresspiegel befinden, ist dieser Prozess unaufhaltsam. Aber das sind eben nur idealisierte Modelle und so ganz sicher ist man sich da also nicht, wie das in der Wirklichkeit aussieht. Aber die Möglichkeit, dass dieser Massenverlust zumindest zum guten Teil irreversibel ist, die ist durchaus real.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie als Glaziologe. Was fasziniert Sie an der Antarktis? Was glauben Sie, was kann die Welt von diesem Kontinent lernen?
Ich würde sagen, zwei Sachen faszinieren mich an der Antarktis. Die eine ist die unglaubliche internationale Zusammenarbeit. Also alle Konflikte, die Sie eigentlich aus der Welt kennen, Russland gegen China oder mit China und gegen die USA und mit Europa und gegen Europa, alle diese Konflikte, die gibt es in der Antarktis eigentlich nicht. Dort wird vorbildlich zwischen allen Nationen zusammengearbeitet und da gibt es auch einen legalen Rahmen, den Antarktis-Vertrag, den ich also wirklich beeindruckend finde und der eigentlich ein Beispiel sein könnte, wie man in der Welt zusammenarbeiten kann. Und das andere ist, jedes Mal, wenn ich wieder hinfahre, ist die unglaubliche Weite und auch die Einsamkeit und Ruhe, die man da spürt, wenn man dort ist, das führt durchaus zu einem Perspektivwechsel. Man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig und das ist durchaus manchmal ganz gesund.